Guten Morgen zusammen. Ich freue mich sehr, dass ich mal wieder in der Mitte Hamburgs sein darf. Achso, jetzt habe ich extra von dir eine Fernbedienung gekriegt und habe sie gleich liegen lassen. Genau. Machst du mir die erste Folie bitte? Ich habe angegeben, Psalm, muss ich noch was anders drücken? Ah, okay. Ach so, ja, ja. Hier, da ist er. Ganz einfach, super. Wir kriegen das hin. Ich hatte angegeben, Psalm 23, was ist Glaube? Jetzt ist das ein bisschen schwierig, denn Psalm 23, das ist eine Predigtreihe, die ich beginne. Und heute starten wir mit der Grundlage, mit dem Glauben. Und der Herr ist mein Hirte, würde das nächste Mal drankommen, aber dann in der Stadtmission. Von der Seite her, aber auch erst nach Ostern. Und doch drückt ja David etwas aus, der Herr ist mein Hirte. Und um diesen Psalm gut zu verstehen, ist es wichtig, die Grundlagen Davids, das Denken Davids auch zu verstehen. Ich weiß gar nicht, wer hat denn alles im Psalm 23 schon auswendig gelernt? Die ältere Generation auf jeden Fall. Mein erstes Erlebnis mit Psalm 23 war mit 8 oder 9 Jahren, als wir die goldene Hochzeit meiner Großeltern feierten und meine Mama auf die Idee kam, wir Enkel sollten doch Psalm 23 vortragen. Ja, das hat mir erstmal den Zugang zu Psalm 23 vermiest. Es hat dann ein paar Jahre gedauert, bis ich mich wieder darauf einstellen konnte, denn ich bin jemand, der gar nicht gern auswendig lernt. Und deswegen sage ich immer zu meinen Konfis, ich versuche ihnen den Psalm 23 nahe zu bringen, aber ich bin einer, der sagt, ihr müsst nicht auswendig lernen, auch wenn ich weiß, dass das oft ein Schatz im Alter ist. Wer jetzt glaubt, dass hier ein Kreuz hinkommt und rechts Jesus und Gott, den muss ich enttäuschen. Der darf also dann doch die Augen wieder aufschlagen. Das ist etwa so eine geografische Begebenheit, mit der ich mit meinen Teenagern in Burg Bernheim einmal losgezogen bin. Ich hatte mir einen Trainer geholt vom EC. Und ich habe gesagt, lass uns doch mal ein bisschen erlebnispädagogisch arbeiten. Und er führte uns also an diese Schlucht zu 6-7 Meter Höhe. Und er sagt, wir werden jetzt mal eine Seilbrücke bauen. Ich weiß nicht, wer schon mal über Seilbrücken gelaufen ist. Damals war das noch nicht so ganz, kamen erst so die Kletterparks auf. Und wir suchten uns also einen Baum und hier drüben einen Baum. Und haben dann ein Seil hinübergespannt und hatten somit die Möglichkeit, von A nach B zu kommen. Jetzt vermute ich, dass weder hier noch in meiner Teenagergruppe noch ich irgendjemand da ist, der Seiltänzer ist und sagt, ich kann hier gut rübergehen. Also brauchten wir noch eine zweite Sicherungsleine. Wir wollten diese Sicherungsleine gerne so spannen, dass man sich dann oben einhaken kann und auch festhalten kann. Und unser Trainer sagte, das wäre sehr fatal, denn es ist schon wichtig, sich jetzt ein bisschen weiter hinten noch einen Baum zu suchen und ihn nicht an dem gleichen Baum festzumachen. Jetzt der zu klein, ne? Hier müssen wir größer machen, der hat noch... So. Und wir machten das Sicherungsseil hinten fest, so dass wir uns dann drauf begeben konnten. Und bevor wir uns aber auf das Seil begeben, machten wir Folgendes. Wir haben uns ein Sicherungsgeschirr angezogen und haben uns im Sicherungsseil eingehakt. Was ist Glaube? Nach dieser ganzen Einheit saßen wir dann mit den Teenagern zusammen und sprachen darüber, was Glaube ist. Sich in Jesus einhaken, in Jesus festmachen, das ist Glaube. Mancher probierte es dann aus und traute sich auch mal ein bisschen zu schweben, sich reinzuhängen in dieses Sicherungsseil. Einer versuchte, trotz Sicherung, auch mal hier so sich entlang zu hangeln. Das hat er aber relativ schnell aufgegeben, weil das sehr mühsam war. Am besten war es, man lief über dieses Seil, hielt sich noch oben fest, obwohl man eingehakt war, und konnte dann schwankenderweise und mühsam, oder ich ging eher so, nach drüben kommen. Einhaken in Jesus. Was ist Glaube? Dem wollen wir heute ein bisschen auf die Spur gehen. Da kommt ein Ehepaar zum Therapeuten in die Sprechstunde und das Erste, was dem Therapeuten auffällt, ist, dass die Frau pausenlos redet. Also wissen Sie, Herr Doktor, das Problem in unserer Ehe ist mein Mann. Ich sage immer Hans. Sage ich immer Hans, lass doch nicht immer alles rumliegen. Alles lässt er rumliegen, überall seine Sachen. Immer wieder sage ich Hans, sage ich, sei doch nicht so unordentlich. Aber was soll ich Ihnen sagen? Der Hans, der hört einfach nicht. Die Frau redet und redet. Währenddessen nehmen die beiden vor dem Tisch des Therapeuten Platz. Und sie redet einfach weiter. Der Mann sitzt daneben und sagt nichts. Wie sollte er auch? Der Therapeut schaut sich das Treiben eine Zeit lang an, steht dann plötzlich auf, sie redet immer noch, geht um den Tisch herum, reißt die Frau zu sich hoch und gibt ihr einen dicken Kuss direkt auf den Mund. Schmatz! Die Frau verstummt. Daraufhin dreht sich der Doktor zu dem Mann um und sagt, das braucht Ihre Frau 3-mal die Woche. Der Mann schluckt, nickt und sagt dann, okay, dann bringe ich sie montags, mittwochs und freitags. Dieser Witz macht schön deutlich den Unterschied zwischen einem äußeren System und der inneren Beziehung. Die beiden Menschen, sie waren äußerlich noch ein Ehepaar, aber längst war innerlich die Beziehung verloren gegangen. Sie lebten zusammen, sie essen zusammen, sie teilten sich Räumlichkeiten, aber das, was Ehe ausmacht, das ist ihnen verloren gegangen. Sie schlendern nicht mehr Hand in Hand, gehen nicht mehr spazieren, lächeln nicht mehr, genießen sich nicht mehr die Zweisamkeiten, sie schauen sich nicht mehr tief in die Augen. Und sie sagen sich auch nicht mehr, ich liebe dich. Was von ihrer Ehe noch übrig geblieben ist, ist äußere Form, ein Stück Hülle. Die Form ist schon dafür da, aber der Inhalt, der hatte sich verabschiedet. Aus der ersten Liebe, aus dem Verliebtsein ist ein System von Gewohnheiten geworden und zurückgeblieben. Und das gleiche Problem, glaube ich, haben wir im Bereich des Glaubens. Glaube ist Beziehung. Sich bei Jesus einhaken, festmachen, festhalten. In Johannes 3, Vers 16 heißt es, ich glaube, ich muss den irgendwie, sonst drücke einfach mal weiter, Und noch eins weiter, genau. Johannes 3, Vers 16 heißt es, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben hat. Das Neue Testament lädt zum Glauben an Christus ein. Und Glaube hat etwas mit Liebe, mit Vertrauen, mit Leidenschaft zu tun. Wir haben einen leidenschaftlichen Gott, der uns liebt und der uns dahin gibt. Ich habe mir angewöhnt, am Sonntag etwas früher aufzustehen, mir Zeit zu nehmen, nochmal an der Predigt zu arbeiten. Und ich beginne diese Zeit damit, dass ich mir Lieder entweder bei YouTube oder Spotify anhöre und mich auf Gott konzentriere. Heute Morgen sind mir die Tränen darüber gelaufen, dass wir einen leidenschaftlichen Gott haben, der sich für uns geopfert hat, der sein Leben für dich und für mich gegeben hat. Weißt du bist ein geliebter Mensch. Und Gottes Liebe ging so weit, dass das Wertvollste, was er hatte, für dich und für mich gegeben hat. Da sitzen Silas und Paulus im Gefängnis. Die Türen öffnen sich und der Wärter will sich schon umbringen. Und dann heißt es, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig. Als er merkt, dass Paulus und Silas nicht davon gelaufen sind. Als er das Wunder begreift, das geschieht, und sie ihn einladen und sagt, was muss ich tun? Glaube an den Herrn Jesus Christus. Mit dieser Beziehung zu Jesus beginnt ein Leben. Und dieses Leben wird unterstützt. Vielen Dank für den Bericht. Übrigens ist es auch nicht schlimm, 50 zu werden. Das habe ich schon hinter mir. Aber zurückzuschauen und zu merken, wow, was habe ich für einen Gott? Wie viel Liebe und Treue und Hilfe und Beistand und Hoffnung und Geduld und Freundlichkeit und Güte und Sanftmut habe ich in meinem Leben schon erlebt. Alles, was Gott zur Verfügung stellt, kommt aus der Liebe zu dir heraus. Und wenn wir uns über Glaube unterhalten, dann ist Glaube zuerst einmal Beziehung deswegen, weil Gott selbst Beziehung ist. Jetzt kommt wahrscheinlich ein Bild, was eher bekannt ist, denn Gott selber, wir sprechen ja davon, dass Gott ein Gott ist, der aus der Trinität heraus besteht, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, und das, was diese Beziehung prägt, ist die Liebe. Wie mich mein Vater liebt und ich ihn, so liebe ich euch. Ich und der Vater sind eins. Diese Liebesbeziehung Gottes untereinander zusammen, das ist Grundlage für die Gemeinschaft mit dir und für mir und mir. Und wenn du Christ wirst, wirst du ein Teil dieser Gemeinschaft, dieser liebevollen Verbindung. Liebe geht ja nur im Gegenüber. Ich weiß nicht, wer das schon mal ausprobiert hat und sich vor einer Wand hingestellt hat und gesagt, ich liebe dich, wird wahrscheinlich relativ wenig Rückmeldung bekommen, dass auch die Wand ihn liebt. Liebe braucht ein Gegenüber. Liebe braucht mindestens zwei. Einer, der liebt, und ein anderer, der geliebt wird. Wer liebt, okay, machst du noch mal weiter, ich gebe dir mal Rückmeldung. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott, sagt die Bibel. Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Aber jede Beziehung braucht eine Form. Wenn zwei Menschen sich ineinander verlieben, dann wählen sie die Form der Freundschaft. Sie gestalten das Miteinander, sie verbringen Zeit miteinander, und ohne diese gemeinsame Zeit wird es schwierig, ihre Liebe zueinander zu reifen zu lassen und zu entdecken, sind wir nur verliebt oder lieben wir einander. Später kommt vielleicht noch die Verlobung dazu oder gleich die Hochzeit, aber Liebe braucht eine Form, in der sie reifen und sich entwickeln kann. Das System ist also in diesem Fall Mittel zum Zweck. Eine Freundschaft, zu sagen, ich habe einen Freund, ich habe eine Freundin, gibt ein Stück Schutzraum, dass nicht jemand anders kommt und sagt, oh, deine Frau, Freundin finde ich aber nett. Ehe ist eigentlich ein System, eine Form, dass das Miteinander schützt, dass der Nächste weiß, dieser Mann oder diese Frau ist vergeben. Das haben wir leider heute ein bisschen verloren. Kennenlernen, gemeinsame Unternehmungen ist Mittel zum Näherkommen. Freundschaft ist Mittel zum Entdecken. Ehe ist dann die Form, in der unsere Liebe Freiraum und Entfaltung bekommt. Das System ist also ein Mittel zum Zweck. Und deswegen ist auch Gemeinde ein Mittel zum Zweck. Wenn du zum Glauben kommst an Jesus Christus, an den dreieinigen Gott, dann wird es eine Gemeinde, ne? Wir machen das mal so. Dann wirst du auch in eine Beziehung hineingenommen, in der eigentlich eine Liebesgemeinschaft vorherrschen sollte. Konjunktiv gemerkt. Das kriegen wir leider ja nicht immer so hin. Deswegen sagt wohl Paulus, das Größte unter Glaube, Liebe, Hoffnung ist die Liebe. Und an der Liebe und an der Einheit untereinander werden wir erkannt werden. Aber das System, Gemeinschaft miteinander zu haben, meine Beziehung zu Christus und ich in der Beziehung zu anderen Christen und die anderen Christen zu der Beziehung zu Gott, das ist ein System, das es ermöglicht, Jüngerschaft und Liebe und meine Beziehung zu Christus zu leben. Du benötigst gemeinsame Zeit mit Gott. In der Stille, im Bibellesen, im Gottesdienst, reden und hören auf Gott. Wenn Menschen sich frisch für Jesus entscheiden, verliebt sind, aufblühen in dieser Liebe Gottes, dann ist das oft überhaupt kein Thema, Bibel zu lesen, zu beten, Gemeinde zu besuchen, einer kleinen Gruppe sich anzuschließen, auf Gott zu hören, anzufangen, ihr Leben mit ihm zu gestalten. Aber es ist dann so wie in dem Witz von dem Ehepaar. Irgendwo auf diesem Weg geht die Beziehung verloren. Und plötzlich bleibt die äußere Form zurück, das System. Das kann manchmal sehr schleichend sein, langsam und unbemerkt. Die Begeisterung kühlt ab, die ersten Enttäuschungen kommen, Gott, ich habe doch dafür gebetet, und er schweigt. Andere Christen enttäuschen mich. Vielleicht gibt es die eine oder andere theologische Diskussion, erste Risse im Vertrauen zu Gott entstehen. Du engagierst dich viel für Gott, aber es bleibt zu wenig Zeit für deine Beziehung mit Gott zu pflegen. Gebet, naja, es wird eher zur Pflichtübung, leere Worthülsen als ein Austausch mit Gott. Vielleicht kommen dann noch ein paar falsche Entscheidungen in deinem Leben dazu. Wir vertrauen nicht länger unser Leben Gott an, sondern wir trauen uns richtige Entscheidungen selber zu. Und unser Umgang mit Geld, mit Macht, mit Arbeit, mit Körper, Zeit, Sexualität entscheiden wir, anstatt dass es Gott entscheidet. Und wir Gott um Rat fragen. Und wie es auch so läuft, irgendwo unterwegs geht die Substanz unserer Beziehung zu Gott verloren, nämlich die Liebe zu Gott. Aber wir gehen in die Gemeinde. Wir verhalten uns religiös. Wir beten vor dem Essen und wenn es zu Problemen kommt. Aber die Ausdrucksform des Glaubens ist schnell nur noch kalte Pflicht und nicht mehr leidenschaftliche, fröhliche Beziehung. Und dein Leben mit Jesus fühlt sich vielleicht seltsam leer an. Seltsam äußerlich. Als ich heute Morgen, weiß dann immer nicht, was mein Hund denkt, der kommt dann immer mit ins Büro, der kriegt dann zur Bestechung ein Leckerli, schaut mich dann immer an, als meine Tränen da so liefen. Aber es hat mich berührt, weil ich gedacht habe, wann habe ich das letzte Mal über den Tod Jesu geweint? Wann hast du das letzte Mal aus Liebe zu Jesus geweint? Wann war dein Herz leidenschaftlich berührt, weil Jesus für dich gestorben ist? Wann hast du das letzte Mal Hosianna gerufen, da kommt wirklich der König der Könige, der einem 10-Jährigen einen Traum schenkt und nochmal einen Traum schenkt und ihn aus dem Bett herausschüttelt, damit die Familie überleben kann? Er ist der König der Könige. Können wir darüber noch staunen? Oder sind das so Worthülsen? Ne? Ich habe erwartet, da kommt jetzt das Kreuz bei dem Abgrund und Jesus und ich weiß, wie es rübergeht. Es geht ja um Glaube, es geht um so ganz viel Frommes. Religion tendiert dazu, Regeln aufzustellen und Beziehungen zu vernachlässigen. In Matthäus 12 wird uns berichtet über eine Heilung. Da heißt es, damit ging er hinüber in die Synagoge, wo er einen Mann mit einer verkrüppelten Hand bemerkte. Und die Pharisäer fragten Jesus, ist es nach dem Gesetz erlaubt, am Sabbat Kranke zu heilen? Sie hoffen natürlich, dass er ja sagen würde, damit sie einen Grund hatten, ihn anzuzeigen. Er antwortet, wenn ihr nun ein einziges Schaf hättet und es fiel am Sabbat in einem Brunnen, würdet ihr nicht alles daran setzen, es herauszuziehen? Ganz bestimmt. Wie viel mehr ist ein Mensch wert als ein Schaf? Und sei es ein verlorenes Schaf. Daher ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Und dann sagt er zu diesem Mann, strecke deine Hand aus. Der Mann streckte seine Hand aus und sie wurden wieder so gesund wie die andere Hand. Und daraufhin gingen die Pharisäer nach draußen und schmiedeten einen Plan, wie sie Jesus umbringen könnten. Diese Begebenheit macht so schön deutlich, dass wir Menschen aus der Beziehung zu Gott in einem System leben, Religion. Und es vernachlässigen die Beziehung zu Gott. Gott geht es um dich. Er liebt dich. Aber wir Menschen haben ein System daraus gemacht. Und falls du jetzt an irgendwelche großen Institutionen denken solltest, die so Kirchen bauen, dann bitte ich dich, an dein Leben zu denken. Dann bitte ich dich, an deine Gemeinde zu denken. Und nicht an andere. Denn ich glaube, wir haben in vielen Dingen ein System aufgebaut. Ja, die Pharisäer, wissen wir, ne, das waren die ganz Bösen. Waren eigentlich die Frommen, aber das ist was anderes. Die Pharisäer pflegten das System nicht, sondern sie pflegten das System, aber nicht die Beziehung zu Gott. Und deswegen nennt sie Jesus hartherzig. Jesus kritisiert ihre Art und Weise, wie sie Menschen begegneten. Er kümmert sich um Menschen, er kümmert sich um dich. Gott will dein Herz und nicht nackte Pflichterfüllung. Gott will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Obwohl wir auf die Pharisäer abwertend herabschauen, glaube ich, hat sich das System trotzdem perfekt erhalten. In einem System ist die Wahrheit Lehre. Man vertritt also eine gewisse Auffassung, bestimmte Auffassungen sind richtig. Also wir würden sagen, es gibt auf jeden Fall einen dreieinigen Gott. Und Jesus starb am Kreuz und er ist auferstanden. Und Gott ist voller Gnade und liebt Menschen. Aber ob es ein System ist oder ob es leidenschaftliche Liebe ist, wird eigentlich dann deutlich, ob es mich erreicht, ob es Auswirkungen auf mein Leben hat. Rufe ich nur Halleluja und wedel ein paar Palmen, um dann festzustellen, wenn die Stimmung kippt, kippe ich mit. Wenn wir über David und Psalm 23 reden, über die Situation, in der er ist, in der Verfolgungssituation, in der, obwohl er schon König ist, zu merken, mit dem allem, was er dahinter hat, zu merken, was ist denn sein Glaube? Was trägt denn ihn? Hat er sich in ein System eingehängt oder hat er sich in Christus eingehängt? Bewahrt er die Form und ist ein Halleluja-Christ? Ich vermute, dass jeder weiß, dass die Erde rund ist. Hat sie Auswirkungen auf unser Leben? Also ich gehe über diese Erde, ohne ständig nachzudenken, dass sie rund ist. Da fährt eine Frau Sonntagmorgen zum Gottesdienst. Ach, sie ist heute spät dran. Darum hat sie etwas eilig. Dummerweise sind heute lauter Autofahrer unterwegs, die viel Zeit haben. Hektisch fährt sie rechts, links, hup, schimpft wild, gestikuliert heftig, fährt dicht auf. Und mit jeder Ampelkreuzung wird es schlimmer, weil die langsamen Autofahrer verhindern, dass sie noch bei Gelb durchkommt. An der vierten Ampelkreuzung klopft es plötzlich an der Scheibe und ein Polizist verlangt Papier und Führerschein. Die Frau händigt es etwas zitternd aus. Der Polizist verschwindet in einem Peterwagen und kommt nach der Kontrolle des Papiers zurück und händigt die Papiere aus und sagt: Alles in Ordnung, gute Fahrt. Die Frau schaut etwas verdutzt. Warum haben Sie mich kontrolliert, will sie wissen. Der Polizist antwortet: Och, ich bin schon eine ganze Weile hinter Ihnen hergefahren und habe all die Aufkleber auf Ihrem Auto gesehen. Den Fisch, den Sticker, Gott liebt dich und Gott ist dir näher als du meiner Stoßstange. Sie müssen wissen, ich gehöre auch zu einer Gemeinde und habe daher von den Aufklebern her geschlossen, dass das Auto einem Christen gehört. Als ich aber dann gesehen habe, wie sie mit den Autofahrern vor ihnen umgegangen sind, gab es für mich nur eine Lösung. Das Auto ist geklaut. Aber entschuldigen Sie mein Versehen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und was lernen wir aus dieser Geschichte? Keine Aufkleber. Übrigens könnte das so eine Geschichte aus meinem Leben sein. Ich hatte als 18-Jähriger auch einen christlichen Aufkleber drauf. Auf jeden Fall habe ich mich überwunden, einen Aufkleber drauf zu machen. Und irgendwann wusste jeder, dieses Auto gab es nicht so oft mit der Farbe in der Stadt und dann noch der fromme Aufkleber. Und plötzlich hörst du, dass Leute sagen: Ach, das ist Uli. Oder es ist der aus der Gemeinde. Und ich merkte, entweder du veränderst deinen Fahrstil oder du machst den Aufkleber weg. Ich habe das Auto verkauft. Aber Sonntag für Sonntag kommen Menschen in Kirche und Gemeinde zusammen. Sie halten das für wahr, was sie hören. Gott vergibt ihnen die Schuld. Vater, vergib ihnen die Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und dann gehen wir raus und dann gibt es plötzlich Momente, wo ich meine Hände in die Tasche stecke und sage: Dem gebe ich die Hand nicht. Der kann ich das nicht vergeben, was sie gesagt oder getan hat. Die haben meinen Geburtstag vergessen auf der Folie. Die Gemeinde verlasse ich. Ja, alles schon passiert. Hey, könnten ja auch mal dafür danken, was ich tue. Ich sitze da jeden Sonntag hinten an der Technik und keiner sagt Dankeschön. Ich räume Blumen hin und keiner sagt Dankeschön. Aber wenn ich die Tische stelle oder Moderation mache, dann sagen alle Dankeschön. Da unterläuft uns ein Fehler. Wir sind nicht rechtzeitig informiert worden und wir sind stinkesauer. Merken wir, hat das System oder ist unser Glaube Beziehung? Hat es Bedeutung für unser Leben? Etwas zu glauben, für wahr halten? Das System ändert nichts, aber unsere Beziehung zu Christus. Systeme verstärken noch mit Regeln und Traditionen und Äußerlichkeiten. Die Insider kennen die Wahrheiten und die kennen die Abläufe. Schon mal in einer Gemeinde gewesen, wo man zu gewissen Punkten aufsteht und zu gewissen Punkten wieder hinsetzt? Schnell hinstellen, wieder hinsetzen. Als Insider weiß jeder Bescheid. Und dann kommst du von außen rein und merkst, keine Ahnung. Du fühlst dich fremd. Das System funktioniert. Und dann sagen die Leute: Ach, es war so schön bei Ihnen, und kommen nie mehr wieder. Warum liegt das? Woran liegt das? Oft spielt Rechthaberei in dem System eine Rolle, weil im Rechtsein ist wichtiger als Lieben. Das Problem ist ja nur, dass Jesus nicht gesagt hat: Geht in alle Welt und habt Recht. Sondern Jesus hat gesagt: Geht hin in alle Welt und verkündigt und predigt das Evangelium aller Kreaturen. Guck mal, ob ich das drauf habe auf der Folie. Ah ja. Es geht um die Frage nicht der äußerlichen, der äußerlichen Formen, sondern es geht im Glauben um deine Beziehung zu Christus. Hast du und kannst du dich einhängen in Christus? Machst du dich fest in Jesus, nicht in eine Haltelinie, sondern an dem, der für dich gestorben ist am Kreuz auf Golgatha? Das System macht uns oft zu Heuchlern. Und es ist unsagbar schwer, in unseren Gemeinden authentisch sein Christsein zu leben. Wie würden wir umgehen, wenn jemand an diesem Mikrofon sagen würde: Liebe Gemeinde, es tut mir leid, aber ich habe meine Frau betrogen, seit Jahren. Und ich möchte euch sagen, es tut mir leid. Wie gehen wir denn damit um? Können wir damit umgehen? Wie viele Menschen wurden aus Gemeinden rausgeschmissen, weil sie nicht so waren, wie es das System wollte? Aber Jesus hat sich genau um diese Menschen gekümmert. David glaubt an einen lebendigen Gott, der ihn durchträgt. Er glaubt nicht an ein System, er isst sogar die Schaubrote. Er glaubt nicht an eine Wolke oder an eine Feuersäule, sondern er glaubt an diesen lebendigen Gott, der sein Hirte ist, der vorausgeht, der führt und der begleitet. Er glaubt nicht an ein System, in dem wir Regeln erfüllen müssen, in dem wir Dinge leisten müssen, um geliebt zu werden. Die Tage wurde ich an ein Krankenbett, an ein Sterbebett gerufen von einem älteren Herrn. Und die Angehörigen sagten, wir wissen nicht, ob er gerettet ist oder nicht. Es war ein gottgläubiger Mensch. Und wir waren ganz schnell in dem Gespräch darüber, reicht es oder reicht es nicht? Habe ich genug in der Bibel gelesen? Und dann habe ich ihm gesagt, Sie brauchen Jesus. Und wir haben einen Gott, der liebt. Und es ist so ein Geschenk, wenn jemand auf dem Sterbebett ein paar Tage vor seinem Tod sein Leben Jesus gibt. Und als ich dann 2 Tage später wieder in seinem Bett war, sagte er, ich weiß nicht, ob es reicht. Dann sage ich, doch, es reicht, was Jesus für dich getan hat. Du hast dich bei Jesus eingeklinkt. Was ist Glaube? Ist der Glaube, wird von uns gerne in eine äußere Form gepresst. Aber es geht um deine Beziehung zu Jesus. Woran können wir äußere Formen gut erkennen? Wenn Gemeinden darüber diskutieren, ob wir englische oder deutsche Lieder mit oder ohne Schlagzeug, modern oder alt singen, dann sind wir in einer äußeren Form. Wenn es aber um Beziehung geht, dann ist es doch völlig egal, welches Lied ich singe. Hauptsache, ich singe es mit dem Herzen. Ich singe es für Jesus, für ihn. Die Lieder sind auch nicht für mich da. Gott zu loben, Gott anzubeten, ihn zu preisen. Du bist ein wunderbarer Hirt, singen wir. Lass es zu deinem Gebet werden. Lass es zu deinem Singen werden, ob dir das Lied gefällt oder nicht. Ob das deine Tonlage ist oder nicht. Als ich im Herbst in Basel war und mir Live on Stage anschaute, dieses Musical, was im November nach Hamburg kommt, da hat mich mein Bruder hingefahren, der in der Schweiz lebt. Und auf dem Rückweg war das Erste, was er sagte, nicht meine Musik. Er liebt Klassik, er singt Klassik und anspruchsvolle moderne Stücke. Und ich dachte mir, na super. Und am nächsten Morgen, als wir zum Frühstück beteten, da betete er und dankte für diesen wunderbaren Abend, in dem er Jesus erlebt hat. Und da ist mir plötzlich was aufgefallen. Ich dachte, wir können uns an äußerlichen Formen echt festhalten. Aber er hat, obwohl ihm das Äußere nicht gefallen hat, das Innere aufgenommen und verstanden. Er war Christ und ist Christ. Wir stören uns oft an der Form, an der Religion, an der Auswirkung. Und Jesus geht es darum, dass er sagt, das, was du einmal getan hast, das lebt doch, die Beziehung zu mir. Hak dich neu bei Jesus ein, denn das ist Glaube. Amen. Und ich lade uns alle ein, zum Segen aufzustehen und unter dem Segen Gottes nach Hause zu gehen. Und Gott, der gute Hirte, er begleite dich auf all deinen Wegen. Und Gott, dein guter Hirte, er tröste dich in den dunklen Tälern deines Lebens. Und Gott, dein guter Hirte, er schenke dir ein Leben aus seinem Reichtum. Und Gott, dein guter Hirte, er halte dich fest in seiner Nähe. So segne dich der dreieinige Gott, Vater, Gott, Sohn und Gott, Heiliger Geist. Amen. Ich wünsche ein frohes und gesegnetes Osterfest, aber noch eine gute Karwoche. Gott mit euch.